Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Wir haben heute wieder Gäste im Studio. Zunächst mal ist mit mir hier wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Und wir haben heute als besonderen Gast den Netzwerkkoordinator vom Hofer Land Digital, nämlich Paul Bernhard Wagner.
Hallo.
Ja, Herr Wagner, Netzwerkkoordinator im Hofer Land Digital. Unsere zuhörenden Personen sind natürlich jetzt sehr gespannt. Was hat denn der Landkreis Hof mit Smart City zu tun und was macht denn überhaupt so ein Netzwerkkoordinator? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, also der Landkreis Hof ist eine der Modellprojektkommunen oder Regionen Smart City und da gehören wir mit dem Hofer Land Digital dann auch dazu. Und der Netzwerkkoordinator ist zuständig, oder ich als Netzwerkkoordinator bin zuständig für die Koordinierung der Menschen. Also über alle Projekte hinweg geht es um Stakeholder-Management, die Verwaltungen mitzunehmen. Wir haben bei uns die Besonderheit, dass wir als Landkreis 27 Kommunen haben, die alle 27 Teil dieses Modellprojekts sind. Das heißt, da ist auch sehr viel Koordinierungsaufwand zwischen den Bürgermeistern, zwischen den Verwaltungen, aber natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, und Stakeholder wie Feuerwehren etc. Und das ist mein Job.
Okay, da drängt sich direkt für mich die Frage auf. Sie sind ja jetzt als Landkreis in Smart City, also ja eigentlich, nennen Sie sich Smart City oder nennen Sie sich Smart Region?
Also wir sprechen immer vom Modellprojekt Smart City und nennen uns selber immer Hofer Land Digital. Also nennen das tatsächlich beim Projektnamen.
Ja, aber haben sich dann auch irgendwie nochmal eine eigene Identität gegeben. Und wie haben Sie es denn geschafft, in der Erstellung der Strategie und auch jetzt in der Umsetzung eigentlich auch in die Fläche zu kommen, weil viele, ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer, Hektar sie haben, aber sie müssen ja da auch eine Strahlkraft irgendwie entfalten, ne?
Ja, also das ist in der Tat auch die Herausforderung. Wir haben bei der Bürgerbeteiligung ganz gezielt auch darauf gesetzt, dass wir auf Zielgruppen zugehen. Also ich habe jetzt gerade eingangs schon die Feuerwehren genannt, das war bei uns so ein Thema am Anfang. Aber da gibt es ganz, ganz viele Bereiche im sozialen Bereich, im Katastrophenschutzbereich, im gesellschaftlichen Bereich, Vereine, ehrenamtliches Engagement. Also da gibt es ganz viele Themen und wir haben versucht, aus diesen unterschiedlichen Zielgruppen heraus dann immer jemanden mitzunehmen und einzupacken, sodass wir da eine breite Abdeckung haben und dann auch die unterschiedlichen Regionen des Landkreises mit abgedeckt. Also auch da gibt es natürlich eine große Bandbreite und an regionalen Unterschieden innerhalb eines solchen Landkreises und auch die haben wir abgedeckt.
Ja, schön. Wenn man bei uns in der Blase ja so vom urbanen digitalen Zwilling hört, dann werden immer schnell so Städte wie Hamburg, Leipzig, München genannt. Wir hatten jetzt auch kürzlich eine Folge mit Braunschweig aufgenommen. Und dann kommt aber immer schnell schon so das Hofer Land als so das Beispiel für urbane digitale Zwillinge. Erzählen Sie mal, wie das überhaupt kam, dass man ja in einer doch sehr, sehr ländlichen Region so ein durchaus innovatives Thema so früh schon vorangetrieben hat.
Also bei der Antragstellung damals war es so, dass einer, der das wesentlich mitgemacht hat, unser Wirtschaftsförderer war und der ist selber Geograf und er hat da so ein großes Interesse dran, sage ich mal. Der hatte da den Blickwinkel schon mal mitgebracht damals. Und das Zweite, was dazu geführt hat, war, dass wir gesagt haben, okay, die Grundidee ist, alle Daten, die über den Landkreis Hof und seine Kommunen existieren oder die im Landkreis Hof und seinen Kommunen entstehen, sichtbar zu machen oder nutzbar zu machen. Und da sind wir eben auf verschiedene Darstellungsformen gekommen. Und eine ist, dass wir georeferenzierte Daten bei uns im digitalen Zwilling darstellen. Also die Nutzer gehen auch bei uns nicht auf eine Seite extra für den digitalen Zwilling, sondern wir haben eine Landingpage und auf dieser Landingpage sind immer digitaler Zwilling, die Dashboards, wo wir statistische Daten ausgeben und der Datenkatalog miteinander verknüpft zu finden und je nachdem, welche Daten ich mir anzeigen lassen möchte, nutze ich dann eine dieser Tools, um das zu tun.
Wer sind denn da so die Nutzer? Ist das eher intern bei euch oder sind das auch Bürgerinnen und Bürger?
Also der Zwilling richtet sich an die Bürgerinnen und Bürger, ist aber natürlich auch für die Verwaltung spannend. Also die Veröffentlichung des digitalen Zwillings für die Bürgerinnen und Bürger wird jetzt Ende Oktober erfolgen, sodass ich jetzt noch nicht so aus erster Hand berichten kann, wie die Bürger das dann tatsächlich nutzen. Aber was wir jetzt schon machen, ist sehr stark mit Stakeholdern Gespräche führen, wo die sich den digitalen Zwilling mal angucken und wir auch lernen, okay, was interessiert die, was haben die vielleicht für Ideen, und wo unser Ziel auch ist, so einen, ich sag mal, kreativen Prozess in Gang zu setzen, dass nicht wir alles wissen und quasi in die Bevölkerung hinein diktieren, sondern umgekehrt, dass wir diese Bedarfe aufgezeigt bekommen, wo sehen die Leute Möglichkeiten, diesen Zwilling zu nutzen. Und die Gespräche führen wir schon und da kommen wirklich tolle Ideen noch zurück oder tolle Aktionen. Ja, und insofern kommt es gut an im Moment, ja.
Als Sie den Zwilling aufgesetzt haben, wie haben sich denn die KollegInnen in der Verwaltung dazu verhalten? Also gab es bei Ihnen Ämter oder Abteilungen, die gesagt haben, das bringt uns total was, voll cool, und vielleicht gab es auch Ämter, die gesagt haben, kann damit jetzt nicht so richtig was anfangen, für mich ist das hier nichts, und da mussten Sie vielleicht auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, könnte ich mir vorstellen. Genau, wie war so das interne Feedback zu diesem Projekt?
Also das ist von bis, ist da alles dabei, wie immer. Also wenn man viel mit Menschen zu tun hat, dann weiß man, da gibt's alles. Wir versuchen uns sehr darauf zu konzentrieren, dass für die Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen, sagen wir, keine Mehrarbeit durch das Projekt entsteht, im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel bei uns die Maxime ausgegeben, dass Daten immer dort abgerufen werden, wo sie entstehen. Also im Idealfall, das funktioniert im Doing nicht immer so, aber im Idealfall. Und wir hatten vor allen Dingen die Herausforderung, dass dadurch, dass wir jetzt eben nicht eine Kommune und eine Verwaltung mit einem System haben, sondern dass wir 27 Kommunen haben, die extrem unterschiedlich aufgestellt sind. Also da sind kleine Kommunen dabei, die haben 3 Mitarbeiter im ganzen Rathaus. Und dann sind natürlich größere Kommunen dabei, die eine richtige IT-Abteilung haben und so. Und die dann unter einen Hut zu bekommen, das war schon irgendwie so das Kunststück. Und auch, sag mal, beim Rückhalt, der ist halt im einen Rathaus ein bisschen größer, im anderen Rathaus vielleicht noch nicht ganz so riesig. Und all das unter den Hut zu bekommen, das war so die Herausforderung. Aber wir haben durch diesen Ansatz Daten abrufen, wo sie entstehen. Ihr dürft euer bestehendes System weiter benutzen. Ihr müsst kein Fachprogramm wechseln wegen uns. Ihr müsst nichts zwingend vereinheitlichen. Das ist alles unser Job, uns drum zu kümmern, dass es am Ende funktioniert. Haben wir sehr viel Akzeptanz gewonnen. Und umso mehr wir präsentieren, umso mehr wir zeigen, umso höher steigt auch diese Akzeptanz.
Ich hatte mal in einer ganz frühen Projektphase so eine Simulation von Hochwasser von euch, glaube ich, gesehen. Ja. Kann man vielleicht schon so ein Sneak Preview kriegen, was die Bürgerinnen und Bürger dann bald zu sehen bekommen? Oder was sind so die Use Cases?
Ja, also wir haben also das mit dem Hochwasser ist interessant, also ist mega interessant. Dort ist es so, dass wir jetzt im Moment die Daten des Hochwasserdienstes Bayern visualisieren. Was wir in der Pilotphase mal erprobt haben, war eine Hochwassersimulation, wo wir Starkregenereignisse bei uns nachgestellt haben. Das ist allerdings, durften wir oder konnten wir nicht weiter verfolgen, weil das keine Open-Source-Software war und auch als solch nicht verfügbar war. Hinzu kommen noch, dass um so richtige Hochwassersimulationen durchzuführen, braucht man eine sehr genaue Datenschärfe. Also da macht ja schon der Bordstein einen Unterschied, wie fließt das Wasser. Und diese Schärfe, sag ich mal, haben wir jetzt nicht hergestellt oder gibt's nicht. Deswegen haben wir das nicht weiter verfolgt. Die ersten Use Cases werden bei uns auf jeden Fall, also wir haben ein 3D-Solarpotenzialkataster, wo man also nicht nur grundsätzlich sein Grundstück anschauen kann, sondern daneben auch sieht, welche Fläche an meinem Haus hat welches Potenzial. Ich kann dort auch Flächen einzeichnen zum Beispiel und mir das mal anschauen. Wir haben die Möglichkeit, dadurch, dass wir auch ein Mesh-Modell haben, also auch Bäume beispielsweise im Garten mit abgebildet werden können, kann ich mit Hilfe von Schattensimulationen nochmal gucken, okay, wo wandert der Schatten im Sommer, im Winter lang, welche Fläche ist davon vielleicht betroffen. Das ist etwas, was immer sehr gut ankommt und viele, viele beeindruckt sind und es gerne nutzen. Das zweite ist natürlich der Klassiker im digitalen Zwilling, die Visualisierung von Neubauten. Das ist auch etwas, was bei uns mal sehr gut ankommt, wo wir auch das Ziel haben, dass das nicht nur für Verwaltungen nutzbar wird, sondern dass zum Beispiel auch Architekten bei uns in der Region, wenn sie jetzt ein Einfamilienhaus beispielsweise planen, das vielleicht auch dort visualisieren können und den Bauherren zeigen können, auch Thema Sichtachsen, Schattenwurf oder auch einfach mal sich vorstellen können, wie fügt sich das ein in die Nachbarschaft. Mhm. Es wird bei uns Live-Daten geben, die wir im digitalen Zwilling visualisieren, also dann georeferenziert visualisieren, beispielsweise Wetterdaten. Wir bringen gerade einen Taupunktsensorik aus bei uns im Landkreis. Genau, also das sind so die Themen. Wir haben, also gibt eine ganze Reihe an Layern vom Schulsprengel über Radwege, die wir abbilden, inklusive Beschreibung.
Was vom Schulsprengel?
Ja, also in welche Grundschule gehe ich, je nachdem, wo ich wohne, da gibt's dann, kann ich mir anzeigen lassen, sehe ich dann das Gebiet und dann kann ich gucken, okay, wenn ich jetzt da baue, wo wird mein Kind dann zur Grundschule gehen?
Mhm. Das ist ja cool.
Genau. Ja, und das Coole bei uns ist halt dieses Übereinanderlegen von Daten. Also das ist wirklich das, was spannend ist. Also wenn ich jetzt als Tourist in die Region komme, kann ich mir den Radweg anzeigen lassen. Dann kann ich mir anklicken, wo gibt's E-Bike-Ladestationen. Das haben wir beispielsweise auch. Da kann ich gucken, okay, wo sind die entlang dieses Radwegs, den ich gerne nutzen möchte. Ich kann gucken, wo ist der Bahnhof auf dem Weg, wenn ich mir einen Zug ein Stück machen möchte. All diese Dinge, also theoretisch kann man auch Gaststätten anzeigen lassen, aber das wird nicht von Anfang an dabei sein, weil leider die Datengrundlage nicht so gut ist, dass wir sagen, das wollen wir schon präsentieren. Aber also möglich ist da sehr, sehr vieles, ja.
Mhm. Ja. Genau, ich mache jetzt nochmal eine Rolle rückwärts von dem, was Sie gerade eben erzählt haben. Und zwar hatten Sie davor angedeutet, Sie haben die Kommunen im Landkreis auch damit überzeugt, dass Sie diesen Job des Datenfütterers für den digitalen Zwilling übernommen haben. Das würde mich interessieren, wie das konkret funktioniert hat. Also haben Sie sich hingesetzt und dann gab es jemanden im Team, der da die Daten eingeben musste oder wurden Schnittstellen gebaut oder wie sah das genau aus? Wie haben Sie das gemacht?
Also wir arbeiten so automatisiert, wie es irgendwie geht, weil wir der Überzeugung sind, Datenstände, die irgendwo gepflegt werden müssen, wo sie nicht gepflegt werden. Da ist immer gewisse Euphorie am Anfang da und es lässt dann stark nach mit der Zeit und irgendwann ist die Datengrundlage nicht mehr so gegeben und deswegen arbeiten wir mit Schnittstellen. Wenn ich sage, wir wollen die Daten dort abrufen, wo sie entstehen, dann heißt das, also wir bemühen uns darum, das in den Fachanwendungen zu tun. Es gibt Beispiele, wo das nicht zwingend sinnvoll ist, dann dort direkt den Datenstand abzugreifen, wenn die jetzt beispielsweise ans Statistisches Landesamt melden oder sowas, dann kann es sinnvoll sein, dass wir dort eine Schnittstelle haben und dann unterschiedliche Datensätze abrufen. Aber im Kern versuchen wir immer, an die jeweilige Fachanwendung mit ranzugehen.
Mhm. Das heißt, Sie haben dann tatsächlich die Fachanwendungen, keine Ahnung, im Sozialamt oder so, sind Sie an die Fachanwendung selbst rangegangen und haben die dann angeschlossen?
Ja. Also wenn es technisch sinnvoll war, das zu.
Ja, genau, wenn es technisch sinnvoll ist. Ist es denn so, dass diese Fachanwendungen sind doch in den meisten Fällen gar nicht Open Source, oder? Sondern Sie müssen dann mit den Anbietern Kontakt aufnehmen.
Ja, also wenn wir haben das insbesondere beispielsweise beim GIS-Systemen gehabt, das Thema, weil unser Ziel war, dass beispielsweise, wenn jetzt die Kommune in ihrem GIS-System etwas verändert, dass das dann automatisch im digitalen Zwilling auch verändert wird. Also, dass dann niemand parallel irgendwie eine Struktur pflegen muss. Und da stehen wir dann in der Tat mit den GIS-Anbietern in Kontakt, beziehungsweise arbeiten mit denen zusammen, diese Anbindung dann herzustellen, ja.
Mhm. Okay.
Das muss ich aber doch noch, also, ihr seid ja ein Landkreis, ein ländlicher Landkreis. Das klingt jetzt alles so, als wärt ihr so eine Großstadt, die machen schon lange Digitalisierung und ist ja klar, dass wir da, also, ich kann das ja fast nicht glauben, ne? Also, wenn jetzt so andere Landkreise uns zuhören und das so hören, ja, ist doch gar kein Problem, dann binden wir einfach die Fachdaten an. Ist das wirklich so bei euch?
Also, es klingt alles im Doing viel, viel einfacher als es, es klingt alles in der Theorie einfacher als es im Doing ist, so wollte ich sagen. Mhm. Also wir haben, als wir angefangen haben und dann wird einem ja immer präsentiert, was alles möglich ist in so einem digitalen Zwilling und mit Simulationen und keine Ahnung, da also hatten wir tolle, hochtrabende Ideen und umso mehr man dann in die konkrete Umsetzung kommt, umso mehr merkt man, wo da die Hürden sind und wir wissen, was unser digitaler Zwilling kann und auch die urbane Datenplattform dass wir die so nutzen, wie wir uns das mal vorstellen, da ist schon noch ein Weg da. Das größte Problem ist eigentlich diese Datenverfügbarkeit. Also Daten müssen halt sauber zur Verfügung stehen und in der Qualität, dass man mit ihnen auch ordentlich arbeiten kann. Und das ist genau das, wo wir, also sag ich mal, die größte Arbeit haben, diese Datenqualität mal 27 Kommunen einheitlich so herzustellen, dass wir sagen, okay, jetzt können wir damit arbeiten. Also auch das Maß, wie das in den Rathäusern digitalisiert ist, war nicht überall gleich. Und das hat dann, beim einen war es super easy, weil die alles schon so hatten, wie wir es brauchen. Beim zweiten Rathaus, also ich möchte jetzt nicht sagen, da gab es nur die Karteikarte, aber also da war man noch weit entfernt davon. Und das zusammenzuführen, das war oder ist nach wie vor die Kunst. Und auch bei diesem Anbinden von Fachanwendungen und so, da steckt der Teufel in der Tat im Detail. Also es ist, aber so Stück für Stück arbeitet man sich vorwärts. Das ist unser Ansatz gerade.
Schön. Das war ein guter Plan.
Genau. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich weitermache, ob ich eher, ich biege mal in die Richtung Bürgerinnen und Bürger ab. Und sie meinten, dass wir jetzt im Oktober was, ne? Kann man das rote Band durchschneiden für die Bürgerinnen und Bürger am digitalen Zwilling. Was erhoffen Sie sich dadurch? Also ist das etwas, wo Sie auch mehr Nähe zwischen Bürger und Verwaltung aufbauen wollen? Ist es was, wo man vielleicht auch präsentieren will, was Smart City eigentlich heißt? Ist das was, wo sie eigentlich viele Anfragen von Bürgern haben und jetzt glauben, dass der Zwilling zu diesen Anfragen matcht, die ihnen schon bekannt sind? Oder was ist da so ihre Absicht dahinter?
Meinen Sie jetzt von der Veranstaltung oder von der Veröffentlichung des Zwillings?
Von der Veröffentlichung.
Unsere grundsätzliche Absicht ist es, dass wir die Daten verfügbar machen und die Zielgruppe oder wofür diese Daten benötigt werden, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt da keinen generalen Ansatz, wo ich sage, das ist immer da, sondern für die Architekten ist vielleicht spannend, dieses Visualisieren von Neubauten. Wir haben für den Bürger vielleicht, der jetzt seine Solaranlage baut, das 3D-Solarpotenzialkataster. Wir arbeiten auch an, sag ich mal, neuen Use Cases, die es jetzt noch nicht geben wird Ende Oktober, aber von denen wir hoffen, dass sie nächstes Jahr verfügbar sein werden. Beispielsweise ein Baustellen-Use Case, wo wir alle Baustellen, die geplant werden bei uns im Landkreis Hof von unterschiedlichen Stellen, visualisieren, inklusive dann einer Umleitungsempfehlung, sodass man dann gleich sehen kann, auch okay, wo entstehen Nadelöhre vielleicht für Pendlerverkehre oder sowas. Und das ist ja was dann irgendwie, das hilft vielleicht der Verwaltung, weil sie schon mal sehen kann, okay, was haben die anderen für Baustellen geplant? Das hilft dem Logistiker bei uns in der Region, der seine Routen plant. Das hilft dem Pendler am Morgen, der zur Arbeit fährt. Und so gibt es unterschiedliche Zielgruppen, die alle vom Bereitstellen dieser Daten, die es schon gibt, profitieren. Und das ist immer unsere Überlegung. Und so führen wir auch diese Gespräche, dass wir immer nachfragen, okay, was habt ihr vielleicht für Daten, die ihr uns zur Verfügung stellen könntet und welche Daten fehlen euch vielleicht oder welche müssten wir visualisieren, damit sie für euch einen Nutzen haben. Also da auch mal so ein Beispiel, das fand ich, also ich liebe das Beispiel, was das so deutlich macht, wo man das nutzen kann. Wir hatten einen Termin mit der integrierten Leitstelle bei uns, also die Notrufe entgegennehmen und haben das also alles gezeigt und erklärt. Und die haben dann gesagt, spannend für sie wäre zum Beispiel so ein Use Case zur Nutzfeuererkennung. Also da geht es, wenn jetzt jemand im Forst irgendwie sein Laub verbrennt oder das Johannesfeuer oder Sonnenwendfeuer oder solche Geschichten. Die müssen ja bei den Kommunen vorher angemeldet werden. Mhm. Und die Leitstelle kriegt in der Theorie das mitgeteilt, in der Praxis nicht immer. Aber was sie oft kriegen, sind dann Anrufe, da hinten brennt's. Und wenn sie haben uns jetzt gesagt, wenn es zum Beispiel möglich wäre, diese Feuer im digitalen Zwing wie für Sie zu visualisieren, dann könnten Sie mal gleich gucken, okay, wo steht der Anrufer oder von wo meldet der? Gibt es da eine Sichtachse? Gibt es Sinn, dass das dieses Feuer ist? Und dann vielleicht sogar noch weiterführende Informationen dazu haben. Und wenn die Kommune das in ihrem GIS-System einträgt, das wird automatisiert im Zwilling visualisiert, die Leitstelle kann darauf zugreifen, dann haben wir da auch wieder einen Arbeitsschritt weniger für die Kommune. Sie muss nicht extra was verschicken oder so. Die trägt es in ihrem System ein und alle, die es wissen müssen, kriegen Bescheid. Die Leitstelle hat was davon, weil sie diese Sichtachse noch mit zusätzlich anschauen kann, was bisher nicht geht. Und so haben wir eine Win-Win-Situation. Und solche solche Themen versuchen wir zu identifizieren und dann, wie gesagt, Stück für Stück umzusetzen. Das ist jetzt viel Zukunftsmusik, aber
Auch
Ziele. Genau.
Mhm.
Ja. Wie kann man sich das so vorstellen, dass, also der digitale Zwilling ist ja jetzt keine App, die man im App Store bestellt. Sie haben schon einen Leuten gesagt, dass sie jetzt nicht der Techie sozusagen sind, aber vielleicht können Sie ein bisschen für unsere Zuhörer erläutern, wie das so aufgebaut ist oder um was muss man, welche Teilsysteme gibt es? Habt ihr die selbst entwickelt? Habt ihr jetzt mit einem Dienstleister zusammengearbeitet? Was gibt's so Open Source, was dann von euch ab Oktober nachgenutzt werden kann?
Okay, das ist jetzt Sport. Also ich weiß, dass der Techniker in unserem Team sich jetzt wegwerfen wird, wenn ich das. Nein, es ist so, dass wir mit einem Konsortium zusammenarbeiten, aus drei Dienstleistern in dem Gesamtthema. Also bei uns, wir reden jetzt über den digitalen Zwilling, aber bei uns ist der digitale Zwilling ein Teil von unserem, also bei uns heißt es Innovationsraum Hofer Land Digital, wo wir quasi diese Daten zur Verfügung stellen. Und da zählen bei uns die Dashboards mit dazu und da zählt der Datenkatalog mit dazu. Das ist für uns eine Einheit. Diese Einheit aus diesen drei Themenblöcken wird quasi von dem Konsortium entwickelt. Ich weiß, darf man die Firma hier nennen? Ja, ne?
Stimmt.
Aus Riva, DKSR und VCS, also Virtual City Systems. Und die sind quasi die Basis des digitalen Zwillings. Und die Daten kommen dann eben aus unterschiedlichen Quellen, die dort mit angeboten werden. Ja. Und so versuchen wir dann, die Layer beziehen wir dann quasi aus, wie gesagt, aus Anwendungen, die es oder Datenerhebungen, die es bei uns ohnehin gibt, im Landratsamt oder in den Kommunen, oder dann aus den Unterschied, also von der Bayern Cloud Touristik, Landesamt für Statistik, all sowas, genau. Und da sind dann eben entsprechende Schnittstellen da und genau, so beziehen wir die Daten.
Mhm. Ja, sehr spannend. Sie haben jetzt vorhin nochmal beschrieben, dass ja der digitale Zwilling für die verschiedenen Stakeholder auch wichtig ist. Ich hab deswegen so nachgebohrt, weil es in der Smart City Bubble gerade so eine gefühlte Diskussion gibt, wie viel Smart Cities auf Verwaltungsdigitalisierung, wie sehr kann Verwaltungsdigitalisierung von Smart City profitieren? Sind nicht viele Smart City Dinge zu sehr bürgerzentriert oder nicht genug verwaltungszentriert? Und mehr Show and Tell als wirklich wichtig und essentiell. Das ist gerade so, hängt wahrscheinlich auch mit dem absehbaren Ende einfach von großen Förderprogrammen zusammen, einfach in Deutschland gerade, und der Frage nach Verstetigung und auch Skalierung. Und was ich glaube, was schon häufig ein Problem ist, ist dieser Bereich, dass man wirklich die Leute findet, die in der Fläche die Sachen auch nutzen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, der Pendler oder auch der Logistiker oder sowas gibt es jetzt, abgesehen von jetzt, Sie hatten jetzt schon das Beispiel mit der Leitstelle, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich habe gerade die Woche mit der Kollegin aus Lemgo gesprochen, die ja auch im Programm ist und die ja auch sehr stark Rettungsdienst affin ist in ihrer einen Maßnahme. Und dass man da unheimlich viel Unterstützung braucht, weil es auch eine wichtige Einheit ist, die wir auch immer weiter brauchen werden, ist, glaube ich, klar. Wenn man jetzt aber so schaut, mehr so an die Wirtschaftsakteure, ne, also seien es Logistiker, seien es vielleicht auch Unternehmer, sind es Stakeholder, mit denen sie Kontakt haben oder wo sie das die Erfahrung gemacht haben, dass die sich auch für den Prozess interessieren und für das, was sie mit Smart City tun?
Nee, ja, also die also auch die waren Teil der Bürgerbeteiligung und auch, also über das Projekt hinweg haben wir da immer wieder ja Kontakt oder stehen da auch regelmäßig im Austausch. Also Logistik ist bei uns in der Region ein großes Thema, weil wir aufgrund unserer Lage und Anbindung viele Logistiker bei uns in der Region haben. Auch dort stehen wir in einem guten Austausch. Also die Anwendungsfälle sind da auch ganz vielfältig. Also Mobilität ist ein großes Thema bei uns, wo wir auch, also wir wollen auch dahin, dass wir Mobilitätsdaten visualisieren und wie gesagt auch da nochmal gucken können, okay, wo kann man Lücken vielleicht schließen oder Dinge effizienter gestalten. Wir haben beim Thema also wie zum Beispiel beim Thema Bau hatten wir auch sehr viele Themen, wo also zum Beispiel, wenn jetzt Garagen gebaut werden, dann müsste bisher immer jemand vor Ort fahren und sich das angucken und so weiter. Mit dem digitalen Zwilling wird es halt möglich sein, dass man das auch in einem Online-Termin sich schon mal vorab anschaut. Also es wird vielleicht die Fahrt dann nicht ganz ausbleiben am Ende, aber zumindest ist schon mal ein anderer Eindruck möglich. Oder bei der Planung, das haben wir uns auch sagen lassen, von Routen für zum Beispiel An- und Abtransport von Schwerlasten oder so, gerade auch bei Baustellen, Wohngebieten, wie kann da die Routenplanung sein?
Wie kann der um die Kurve kommen?
Genau, hilft der digitale Zwilling, weil wir ja auch im Zwilling können wir ja auch wirklich Distanzen messen. Ich sehe genau, okay, der Stromkasten, die Ecke vom Stromkasten bis zur Mauer gegenüber kann ich exakt ausmessen. Mhm. Also wir haben bis auf 5 Zentimeter genau sind wir da. Und das sind eben solche Themen, wo uns schon gespiegelt wurde, okay, cool. Also das kann uns wirklich nach vorne bringen und uns Fahrten oder Zeiten ersparen. Und das ist ja immer das, wo wir hinwollen. Also wir sagen auch immer, wir machen keine Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen, sondern es soll schon einen konkreten Nutzen geben, der irgendwie die Leute, also uns Zeit erspart, Effizienz bringt oder einen Mehrwert bringt, der muss schon immer gegeben sein und das darauf prüfen wir auch die Dinge, die wir tun.
Mhm. Cool, was mach mal kurz eine andere Tür auf. Was ist denn so außer diesem Projekt um den digitalen Zwilling, die Datenplattform, so Ihrer Meinung nach so euer zweites Flaggschiff-Projekt oder was ist, ohne jetzt andere Projekte diskreditieren zu wollen, aber von welchen Projekten werden wir noch was aus Hof hören, die ihr gerade so schon am Machen seid?
LoRaWAN. Wir haben ein landkreisweites LoRaWAN-Netz ausgebracht, das auch, also wo uns die Dienstleister auch schon bescheinigt haben, ist es leichter, die ganzen Niederlande auszustatten als den Landkreis Hof, weil wir auch von unserer Topografie und wir haben sehr viel Wald und also ist alles nicht so einfach, aber wir haben das jetzt geschafft, also über 90% der Fläche sind abgedeckt und jetzt bringen wir auch die ersten Sensorikprojekte aus, also wir bauen jetzt gerade ein landkreisweites Taupunkt-Sensorik-Netzwerk auf, wo wir den Winterdiensten, die fahren bisher tatsächlich nachts raus und halten den Fuß auf die Straße und gucken, ob es glatt ist, also jetzt zugespitzt. Und wenn es glatt ist, dann rufen sie den Rest an und sagen, so bitte losfahren, wir brauchen den Winterdienst. Und diese Fahrten wollen wir uns in Zukunft ersparen, dass die Bauhofkolleginnen und Kollegen einfach nachts das Handy raus oder Laptop auf, einmal gucken, wie ist die Lage und dann können sie beruhigt wieder schlafen. Und wir arbeiten auch mit der Hochschule Hof gerade daran, da auch ein Forecast zu ermöglichen. Also dass wir dann auch Prognosen mit historischen Daten und aktuellen Daten erstellen können, wie das dann in Zukunft wird, um da den Winterdienst deutlich effizienter zu machen, als das jetzt der Fall ist. Das sind halt auch so Themen, also was ich immer sage, bei uns ist halt Smart City im ländlichen Raum und das ist halt ganz anders als in der Stadt manchmal. Und LoRaWAN ist so ein Thema, das gehört da absolut dazu, weil das bei uns so eine, also wenn wir uns da mit anderen Smart Cities austauschen, da haben wir halt andere Herausforderungen, vielleicht auch wieder andere Möglichkeiten, aber ich sage mir jetzt mal Parkraumüberwachung oder Hitzeinseln in der Stadt sind jetzt nicht unsere größten Sorgen. Dafür haben wir halt irgendwie Waldmonitoring und Trockenheit und Wasser. Also das sind wieder so andere Aufgaben und so ist halt irgendwie bei uns da, glaube ich, sehr viel Musik drin in diesen Sensorik-Anwendungen. Wir haben in den Gewässern dritte Ordnung, also es sind ganz kleine Bäche quasi, die im Sommer im Zweifel auch mal austrocknen, dort Pegelstandsmessung zu haben, um auf Hochwassersituationen hinzuweisen. Deshalb erproben wir gerade und so oder Frequenzmessung auf Fahrradwegen, Wanderwegen. Solche Themen haben wir jetzt gerade im LoRaWAN-Bereich und da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs, finde ich. Und da wird, also um beim Zitat zu bleiben, sage jetzt nicht ich, aber da wird man von uns hören, um bei der Frage.
Schön. Schöner Gruß an die Niederlande. Also Hof, hab gerade geguckt, passt 40 Mal in die Niederlande rein, der Landkreis.
Ja. genau. Dann würde mich bei solchen Projekten, ist ja auch immer, finde ich, wichtig, dass wir man spricht dann irgendwie von der Landkreisverwaltung, aber die Landkreisverwaltung ist ja nicht eine, es ist ja nicht eine Person, sondern Sie haben vorhin schon gesagt, das sind viele verschiedene Menschen und es ist ja, man hat auf der einen Seite hat man dann das Smart City Team, das vielleicht bei Ihnen auch tatsächlich aufgrund des Förderprogramms zustande gekommen ist. Dann hat man so die Kernverwaltung und dann hat man ja auch noch irgendwie die Politik, die ja auch noch da ist. Und da würde mich interessieren, wie funktioniert da die Kommunikation untereinander? Also gerade für so große Projekte, wo ich jetzt davon ausgehen, also ist jetzt eine Unterstellung, aber ich würde davon ausgehen, dass Sie den Zwilling auch über die Förderphase hinaus führen wollen, einfach weil es ja, Sie haben jetzt sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit reingesteckt und sehr viel auch Überzeugungsarbeit und haben schaffen damit ja auch eine gute Möglichkeit, in der Fläche Digitalisierung auch zu nutzen. Ja. Und das sind ja Dinge, die müssen auch irgendwie, die müssen verankert werden, da muss man dahinter stehen, da muss man vielleicht auch mal sich irgendwie beweisen, eine Wirkung nachweisen, wie auch immer. Wie läuft das bei Ihnen intern, soweit Sie das erzählen können, möchten?
Die Wirkungsmessung oder der Wirklichkeit?
Ja, genau. Also zum einen, wie ist so das Feeling auch einfach vielleicht auch wirklich in den politischen Entscheidungsgremien zu Smart City und dann auch interessiert mich auch tatsächlich das Thema Wirkungsmessung, ja.
Also wir haben beim Thema politische Entscheidungen, da haben wir das Glück, muss ich sagen, dass bei uns eigentlich der Kreistag ist es ja in dem Fall, bisher immer sehr hinter uns stand. Also natürlich wird auf das ein oder andere Detailthema auch mal kritisch nachgefragt, gehört ja auch dazu. Aber im Großen und Ganzen genießen wir da wirklich den Rückhalt. Wir sind regelmäßig in den Gremien zu Gast, also sei es jetzt Kreisausschuss, das ist so eine Art Hauptverwaltungsausschuss, wie man es nennen möchte, im Kreistag. Und auch, was es bei uns gibt, ist die Bürgermeisterdienstbesprechung, also wo alle Bürgermeister zusammenkommen. Auch dort berichten wir regelmäßig, weil wir halt immer diese Herausforderung haben, dass wir gleichzeitig auch die kommunalen Vertreter vor Ort mitnehmen müssen. Also wir haben nicht nur den Kreistag als Entscheidungsgremium, sondern unser Ziel ist es immer auch, dass auch die Kommunen, alle 27, dahinter stehen. Und da versuchen wir einfach sehr transparent zu arbeiten. Wir kommunizieren auch, wenn es mal irgendwie nicht so läuft oder berichten da relativ offen. Und das wird uns im Moment eigentlich sozusagen mal auch gedankt oder zurückgezahlt mit dem Vertrauen in die Arbeit, die wir dann tun. Zum Thema Wirkungsmessung ist es so, dass wir da ehrlicherweise jetzt im Aufbau sind. Also wir haben jetzt eine Systematik entwickelt, die wir jetzt, also läuft, glaube ich, auch gerade die Ausschreibung noch sogar, die wir jetzt umsetzen wollen und die, genau, um das Ganze halt dann auch entsprechend zu messen. Also die große Frage ist natürlich auch immer bei allen Zielen, die man, sagen wir, sich in der Strategiephase gibt, ganz am Ende zählt dann auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit in Zeiten knapper Haushalte, also nach dem Förderzeitraum, wie geht's da weiter? Und dass wir da irgendwie Fakten liefern können und nicht nur Gefühle, das ist uns ganz wichtig. Und deswegen arbeiten wir da gerade dran, diese Fakten dann auch tatsächlich zu erheben. Ganz grundsätzlich haben wir, wenn wir jetzt so Kennzahlen festlegen oder uns überlegen, okay, woran bemesse ich jetzt den Erfolg so einer Maßnahme, dann beispielsweise beim digitalen Zwilling sagen wir halt klar, okay, uns interessiert vielleicht weniger die Quantität der Klicks, sondern mehr die Qualität dessen, was rauskommt, wenn die Leute geklickt haben. Also für uns ist entscheidender, dass die Zielgruppe von dem Use Case tatsächlich einen großen Profit hat oder daraus profitiert, als die Frage, wie groß ist die Zielgruppe. Also wenn ich jetzt beim Thema Jagdreviere zum Beispiel, also gibt es nämlich auch, also neben dem Schulsprengel haben wir auch die Jagdreviere.
Wer kennt es nicht als Smart City Thema Jagdreviere?
Genau.
Die typische Layer im UDZ.
Genau. Nein, aber das ist tatsächlich ein Thema bei Wildunfällen zum Beispiel. In welchem Gebiet befinde ich mich jetzt? Also das ist ein Thema für die Polizei. Und dann können die das dort zum Beispiel nachschauen. So, das wird jetzt keine 8.000 Klicks in der Woche generieren, nehme ich mal stark an. Also ohne es jetzt schon zu wissen, aber ich wage mich jetzt.
Wir hoffen es, sonst wären da verdammt viele Wildunfälle.
Ja, das stimmt, das wäre nicht gut. Nein, aber so Arbeit, aber für die Polizei ist das unglaublich wertvoll, wenn sie das sofort so sehen kann. Und das sind eben diese Themen, wo wir sagen, okay, da ist vielleicht die Qualität des Nutzens höher als die der Quantität. Und das wollen wir irgendwie auch in unserer Wirkungsmessung mit abbilden und nicht nur auf, sagen wir jetzt, die Klickzahl schauen am Ende.
Und die Wirkungsmessung, haben Sie gerade gesagt, ist in der Ausschreibung, vergeben Sie extern oder weil dieses, also dieses qualitative Messen ist ja eine super eine super spannende Sache, ne? Wie kann das dann wirklich funktionieren? Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird.
Ja, ja. Das ist dann Thema einer Podcast-Folge in 18 Monaten oder so. Werde ich berichten.
Naja, schauen wir mal. Ist ja tatsächlich eine interessante Fragestellung, wie viel Wirkung man dann tatsächlich so kurzfristig auch messen kann. Aber da bin ich sicher, da werdet ihr in der Ausschreibung alles berücksichtigt haben. Und würde mich freuen, wenn man da so ein bisschen auch mal, ja, so eine Anleitung oder eine Best Practice kriegt für Kommunen, Wirkung von Förderprojekten zu messen. Das ist ja tatsächlich eine tolle Sache, was ihr dann auch wieder sozusagen zur Kommunikation im Landkreis gut benutzen könnt. Ja, kommen wir so ein bisschen zum Ausblick gerne. Wir haben jetzt schon über die anderen Projekte gesprochen. Der digitale Zwilling, ja, es ist vielleicht sogar schon live, wenn die Folge ausgestrahlt wird oder wird in Kürze live gehen. Was können wir da noch so, sind da schon Ausbaustufen fürs nächste Jahr geplant? Was wäre so das, ja, was kommt noch Neues aus Hof zum digitalen Zwilling oder auch sonst?
Also Ideen haben wir sehr, sehr viele. Die Frage ist immer, ich habe vorhin gesagt, die Daten müssen halt verfügbar sein und das ist das, wo wir eigentlich am meisten mit zu kämpfen haben im Doing. Wir arbeiten jetzt ganz konkret an diesem Baustellen-Use-Case, den ich schon beschrieben habe, also wo wir Baustellen darstellen wollen und dann auch entsprechend Umleitungen zu planbar machen wollen. Wir haben...
Wie kann ich das dann als BürgerIn nutzen? Also... Muss ich dann irgendwie vorher aufs Dashboard oder wird das automatisch so in die Verkehrsleitplanung integriert, dass ich das gar nicht direkt merke, sondern einfach davon profitiere, dass ich sofort in die richtige Richtung fahre? Oder kriege ich morgens so eine Warnmeldung auf meiner Katwan oder Nina-App? Hier, Achtung, heute bitte andersrum fahren.
Also ob das direkt rausgeht, weiß ich jetzt, soweit sind wir noch gar nicht. Also unser Ziel ist jetzt erstmal, dass wir einen Layer haben, wo die Baustellen sichtbar werden und dann auch entsprechende Informationen dazu verfügbar sind und dann die entsprechenden Strecken, die man fahren könnte oder so, um von A nach B zu kommen, mit angezeigt werden. Aber wie man das dann, ich sage mal, jetzt auch on the fly nutzbar macht, da müssen wir mal gucken. Wobei wir ganz grundsätzlich auch die Devise haben, dass die Daten, die wir hier zusammentragen oder zur Verfügung stellen, die müssen auch nicht bei uns verhaftet sein. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine Anwendung entwickelt oder Google sagt, wir haben die viel besseren Daten als Google selber und möchte unsere Daten nutzen, dann ist das grundsätzlich auch etwas, wo wir sagen, da profitiert die Region ja auch davon. Ja. Das muss keine Einbahnstraße bleiben. Insofern, mal gucken, was dann daraus tatsächlich noch wird.
Ist bei uns gerade ein aktuelles Thema. Hier am Büro in Kaiserslautern gibt es aktuell sehr viel Baustellen rundherum und jeden Morgen wandert das irgendwie so gefühlt und dann muss man von einer ganz anderen Richtung.
Genau. Ja, und genau sowas geht es. Und bei uns passiert es halt oft, dass, da baut das staatliche Bauamt und dann baut die Kommune und dann baut noch jemand Privates und jeder hat eine Idee, wie dann die Umleitung funktioniert und wenn das aufeinander fällt, dann wird es halt manchmal wild und um das zu vermeiden oder um das halt von Anfang an sichtbar zu machen. Hinzu kommt noch, das auch wieder so ein Thema, die Routen sind halt auch sehr unterschiedlich. Also der eine will von A nach B, der andere von C nach D und so und dann gibt es so Knotenpunkte. Also auch das ist etwas, was wir mal, also wo wir auch Daten visualisieren wollen, wie Pendlerströme bei uns verlaufen und auch das kann man dann eben bei sowas mit berücksichtigen oder zumindest mit visualisieren. Genau, ansonsten haben wir jetzt mal so in die Zukunft gerichtet. Es ist bei uns halt das Thema, also grundsätzlich das Thema Wald noch ein großes. Also das Thema Waldmonitoring, also wir haben jetzt Käferbefall, all solche Themen, wo die Frage ist, ob und wie wir das noch darstellen und nutzbar machen können. Wir haben bei uns ein großes Thema, ist das Thema Wasser, also Verfügbarkeit von Wasser. Wir arbeiten mit der Hochschule auch zusammen daran, an dem Thema Schwammregion, also was können unsere Kommunen tun, um dann das Wasser aufzunehmen, wenn es zu viel ist und abzugeben, wenn es zu wenig ist. Und wie kann man das auch interkommunal gestalten? Da erhoffen wir uns auch, dass da unser Projekt die Fäden ein bisschen zusammenführen kann. Waldbrand ist so ein Thema und halt, wie gerade angerissen habe, Mobilität im Allgemeinen, also Händlerströme, Verkehrswege, auch öffentlicher Personennahverkehr. Bei uns gibt es so ein bedarfsgesteuertes System, das heißt der Hofer Landbus. Und auch da kann man mit Daten unglaublich viel Effizienzsteigerung betreiben. Auch das ist etwas, was wir uns weiter anschauen wollen.
Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage, bevor wir vielleicht schon auf die Zielgerade zu steuern. Und zwar würde mich interessieren, was war bisher so Ihr Smart City Highlight? Also so ein Moment, ein Gespräch oder eine E-Mail oder irgendwas,
ein
was
Fax.
Im Team erreicht haben. Ein Fax, hoffentlich nicht, eine Brieftaube. wo Sie sagen würden, das ist Ihr Smart City Highlight.
Das ist eine von diesen Fragen, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, wenn ich da sitze und denke, das werde ich erzählen sollen. Das heißt, nee, ich habe, also Highlight, also in der Tat freut mich die positive Resonanz aus diesen Stakeholder-Gesprächen. Das, also weil wir haben so eine, wir leben in dieser Bubble und wir sehen all diese Dinge, die möglich sind und wir begeistern uns dafür, sonst würden wir es alle nicht machen und arbeiten da dran. Und dann ist immer diese Frage, wie kommt es, ich nenne es jetzt mal beim Laien an oder beim der normale Bürger, wie schaut der da drauf? Sagt der, die spinnen jetzt völlig oder begeistert den das? Und da sind wir bisher auf sehr, sehr viel Begeisterung gestoßen. Und das ist eigentlich jedes Mal das, was mich am meisten freut, weil ich dann immer denke, okay, wir sind da auf dem richtigen Weg und das wird auch irgendwie gesehen. Und das ist das, also wo ich gerade so sehr viel Motivation draus ziehe, ist jetzt nicht der eine Moment, aber es ist vielleicht die Summe der Momente aus diesen Gesprächen.
Okay. Wenn Ihnen im Nachgang noch ein Moment einfällt, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, es kommt auch in die Shownotes.
Kurze Sprachnachricht schicken, dann schneiden wir es rein.
So machen wir das.
Genau. Okay.
Ja, schön. Dann kommen wir gegen Ende. Wir heißen ja kurz und würzig, in Anlehnung an Schnitzchen, die es gerne bei kommunalen Veranstaltungen gibt. Und daher ist unsere Abschlussfrage immer an unsere Gäste, was denn ihre Lieblingsschnitzchen sind. Die es entweder im Hofer Land als Spezialität immer gibt oder die sie auch irgendwo auf einer kommunal geprägten Veranstaltung mal gefunden haben.
Das bei uns ist das sehr einfach. Da gibt es die Hofer Rindfleischwurst, die ist also sehr bekannt und also bei uns in der Region natürlich, aber auch darüber hinaus. Und wir sind ja Genussregion in Oberfranken und als solche haben wir da also wirklich eine ganze Bandbreite an Metzgern, die das anbieten. Und,
also als quasi Saarländer, das ist quasi eine Lioner Wurst.
Nee, das ist
Moment.
Boah, ich laufe jetzt Gefahr, mich mit der Metzgerinnung anzulegen, wenn ich jetzt laienhaft beschreibe, was die Hofer Rindfleischwurst ist.
Ah, das hier ist eine Mettwurst oder wie sagt, so eine Streichwurst?
Ja, genau, eine sehr feste Streichwurst, genau.
Dann habe ich es gesagt, dann haben Sie keine regionale verbrennt.
Ah, okay. Ja, aber das ist bei uns so der Klassiker und das gibt es auch oft, sag ich mal, bei solchen Events und genau, immer sehr beliebt. Und wer die mal probieren will, kann man auch online bestellen.
Ja,
kommen wir lieber mal vorbei, oder?
Kommen wir mal vorbei, würde ich auch sagen.
Oder so am 27. Oktober zur Veröffentlichung.
Okay.
Es ist wirklich so cool mit öffentlichkeitswirksam, jemand drückt den roten Knopf und dann.
Ja, also die Bundesministerin Verena Huberts wird kommen. What? Und der, und dann, also es ist keine öffentliche Veranstaltung, wo jetzt, sag ich mal, es gibt eine Gästeliste, aber ich würde für euch zwei das möglich machen.
Genau. No pressure.
Ja, wir werden aber den, also wir bauen so eine Art, Showroom klingt jetzt zu groß, also Mini-Showroom auf. Aha. Und der wird dann auch mehrere Tage geöffnet sein und dann gibt's auch natürlich für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, den zu besuchen und sich dort alles zeigen und erklären zu lassen. Und verschiedene Stakeholder-Gruppen sind dort eingeladen. Genau, und dann werden wir mal allen zeigen, was es da jetzt so gibt.
Ja, jetzt möchte ich natürlich noch Dinge zum Showroom wissen, aber jetzt haben wir schon die Abschlussfrage gestellt.
So ja, immer.
Ja, das ist also schon, wir haben halt so Stände aufgebaut, wo dann, wo man die VR, also wir haben VR-Anwendungen beispielsweise auch, die kann man dann mal live erleben. Mhm. Die Dashboards werden dann dort erklärt und aufgezeigt. Wir haben das Thema LoRaWAN, das ist damit so LEDs visualisiert, dass man sieht die Fliesendaten, was passiert da. Und der digitale Zwilling natürlich, der auf überdimensionierten Bildschirmen gezeigt wird. Genau.
Okay.
Cool. Und dann direkt ab zum nächsten Kongress-Summit.
Ja, also jederzeit.
Schön, ja, vielen lieben Dank, Herr Wagner, für das spannende, kurzweilige, interessante Gespräch. Ich hoffe, wir werden noch viel vom Hofer Land hören.
Vielen Dank.
Ja, dir auch, danke, Anni, fürs Mitmachen, Co-Moderieren, Hosten und ja, an euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns schon mit euch auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao.
Tschüss.